So, bitte, 5. Mose, Kapitel 32, nochmal aufschlagen, falls ihr es noch nicht aufgeschlagen habt. Bevor wir uns mit der Stelle genau beschäftigen, möchte ich eine andere Stelle anschauen. Psalm 1. Psalm 1 spricht von einem Baum. Ich möge Bäume. Also in meiner Jugend bin ich auch sehr gerne in Bäume, bin ich hochgeklettert, habe ich viel Spaß gehabt. Es gab gegenüber von unser Haus so eine Reihe von Tannenbäumen, die bis nach unten noch Äste hatten. Das waren irgendwelche amerikanische, ich weiß nicht, aber die hatten nicht nur oben noch Äste, sie haben bis nach unten. Und man konnte wirklich sehr hoch in diese Bäume da hinaufklettern und es war ziemlich einfach, das zu tun. Ich sage jetzt nicht, dass es sicher war, wahrscheinlich war das gefährlich, aber gut, ich stehe noch da. Und es war echt schön, da ist man hochgeklettert, da konnte man so weit sehen. Wir wissen aber, dass ein Tannenbaum nicht die tiefste Wurzeln hat. Eine Eiche aber, da wird gesagt, dass das, was du draußen siehst, diese Äste und die wie groß das ist, dass das Wurzelwerk einer Eiche genauso groß ist unterirdisch, also in der Erde. Ein Baum ist wirklich eine tolle Sache. Kreation Gottes. Wir wissen, dass diese Wurzeln besonders wichtig sind, aber nicht nur die Wurzeln, auch die Blätter sind extrem wichtig. Die Wurzeln saugen Wasser auf, die Wurzeln können auch aus dem Boden Nährstoffe herausziehen. Aber das alles bringt nichts, wenn die Blätter nicht die Sonne auch aufsaugen. Und dann ist ein richtiges Wirken da. Und Photosynthese ist etwas, das wirklich wunderbar ist, wie das funktioniert. Ich kann es jetzt nicht erklären, aber es gibt wahrscheinlich Kinder hier, die das irgendwann mal in Unterricht hatten und vielleicht noch das ganz klar und deutlich erklären könnten. Aber das ist etwas, das zeigt, dass ein Baum lebt. Wo das nicht funktioniert, dann ist der Baum tot, richtig tot. Selbst wenn er noch dort steht. Und er hat immer noch die Wurzeln. Aber sobald es wieder warm wird und Winter vorbei ist, dann passiert nichts. Warum? Weil der Baum tot ist. Wir haben hier auf unser Gelände einige neue Bäume gekriegt im Jahr 2018. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Sie haben, glaube ich, Dutzend Bäume oder ungefähr so viel überall herum gepflanzt. Aber eines haben sie nicht genügend getan. Wie ihr wisst, im Sommer 2018 hatten wir keinen Mangel an Sonne. Das war richtig schön und warm. Wo wir aber Mangel hatten, war Wasser, Regen. Sie haben diese tolle neue Bäume gepflanzt. Das waren jetzt keine Sprösslinge, das waren richtig ziemlich große, gesunde Bäume, die eigentlich hätten leicht Wurzeln schlagen können. Aber das, was sie nicht getan haben, das habe ich von Woche zu Woche gemerkt, ist, sie haben aus irgendeinem Grund nicht gegossen. Und ich glaube, wir werden jetzt im Frühling wissen konkret, ich glaube, einige dieser Bäume sind eingegangen. Sie sind jetzt, glaube ich, tot. Obwohl sie dort gepflanzt sind, obwohl sie eigentlich alles gehabt hätten, außer niemand hat dafür gesorgt, dass sie Wasser haben. Psalm 1 sagt uns, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. So, das wollen wir nicht tun, das wollen wir vermeiden. Aber das ist nicht genug. Es ist nicht genug, dass wir nur das, was schlecht ist, meiden. Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Wir meiden das, was schlimm und sündig ist und wir widmen uns dem, was eigentlich gesund ist. Das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wird dann in Vers 3 auch bildlich dargestellt. Der, also dieser Mann, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Was ist hier das Wort Gottes in Vers 3? Das ist Wasser. Du und ich brauchen auch Wasser. Du und ich brauchen das Wort Gottes. Wir sind gepflanzt, wo wir gepflanzt sind. Wo bist du gepflanzt? Wo du gepflanzt bist, ist eigentlich zum Beispiel, wann du geboren worden bist. Konntest du was dafür tun? Ich bin im Jahr 72 geboren. Ich habe nichts damit zu tun gehabt. Ich wurde in diesem Jahr gepflanzt. Also mit mir hat das nichts zu tun gehabt. Genauso wie bei dir. Das ist dein Geburtsjahr. Und manche von euch denken, das ist ja ewig her, oder? Wie kann jemand so alt sein? Und manche von euch denken, boah, das ist ja gar nicht alt überhaupt. Das ist ja ein junger Sprössling. Aber das ist deine Lebenszeit. Deine Gene, so bist du auch gepflanzt. Ich habe wenig Haare heute, wenig ab und zu. Kann ich was dafür? Naja, ich könnte vielleicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Es gibt irgendwelche Shampoos, die man nehmen kann oder irgendwelche Sprühdinge, die man da drauf sprühen kann. Aber Tatsache ist, es liegt in meinen Genen, dass meine Haare herausfallen. Ich habe die nicht ausgesucht. Mein Vater, ihm ging es schlechter als mir. Also der hat viel weniger und viel früher. Mit 19 war wirklich ziemlich, gab es Kälte hier oben. Deine Gene, wie ist dir, das hast du geerbt, dafür hast du nichts getan. Man könnte sagen, da bist du da hineingepflanzt. Noch dazu könnten wir sagen, deine Familie, wer deine Eltern sind, das Land, wo du geboren worden bist, hast du auch nicht ausgesucht. Die historische Zeit, wann du lebst. Wir haben nicht ausgesucht, wir wollen in einer Zeit leben, die so technisch fortgeschritten ist, dass wir nicht vor 500 Jahren geboren worden sind. Das hat der Herr entschieden, wir nicht. Wir sind in dieser Zeit gepflanzt worden, mit allen Vorteilen und Nachteilen. Wir sehen auch, dass wir in unsere Umstände hineingepflanzt sind. Also ob wir jetzt eine reiche Familie, eine arme Familie, eine hochgebildete Familie, eine wenig gebildete Familie, alle diese Dinge haben wir nicht entschieden. Das ist unser Grund. Da sind wir hineingepflanzt. Manchmal ändert auch unser Grund. Vielleicht sind wir in einem Land geboren und dann wohnen wir uns die meiste Zeit unseres Lebens in einem anderen Land. Wir wurden umgepflanzt. Okay? Aber wie können wir sicher sein, dass da, wo wir gepflanzt sind, wo Gott uns hineingestellt hat, alles, was mit uns zu tun hat, dass wir genau das erleben, was auch hier steht, dass wir gepflanzt sind an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Das heißt nicht, dass wir nie Probleme haben, sondern dass wir gesund sind, dass wir leben wie eine Eiche. Es kann sein, dass ein Ast von der Eiche abbricht, aber der lebt noch. Es kann sein, dass diese Eiche wirklich in irgendeinem richtigen Sturm viel Schaden erlebt, aber der lebt noch und der blüht dann wieder auf. Christen aus der Vergangenheit haben gesagt, diese geistliche Photosynthese, die wir brauchen, ist das, was passiert, wenn wir das Wasser des Wortes und das Licht des Herrn Jesus auf uns einnehmen. Wir haben letzte Woche 2. Korinther Kapitel 4 betrachtet und in Kapitel 3, Vers 18 haben wir auch kurz die Stelle betrachtet, wo es steht, wir aber alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist wie die Sonne Jesu, das auf uns herabscheint. Wir schauen Jesus an und er färbt auf uns ab. Und wo bekommen wir das? Im Wort Gottes. Jesus ist das Licht der Welt. Wir sind auch das Licht der Welt, stellvertretend für ihn. Aber er ist das Licht der Welt. Und sein Wort ist das, was uns eben festmacht in unserem Leben, was unser Nahrstoff ist. Diese geistliche Photosynthese entsteht, wenn wir das Wort und das, was wer Jesus ist, in unserem Leben wirklich aufnehmen. Das passiert nicht oberflächlich. Das passiert nicht, indem wir einfach in der Gemeinde gehen oder indem wir einfach einen Bibelplan durchmachen. Wie passiert das? Genauso wie bei einem Baum, indem das, was uns ernährt, in unser Inneren aufgesaugt wird, uns verwandelt innerlich. Wir müssen darüber nachdenken, wir müssen darüber wirklich in der Kraft des Herrn uns verändern lassen. Das ist, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Er erleuchtet uns und zeigt uns seine Kraft. Und wo uns das hinführen wird, ist das, was in 5. Mose 32, Vers 4 steht. Wenn wir das Wort Gottes und der Sohn Gottes in unserem Leben wirklich aufnehmen, selbst als Gläubige, dass er mehr und mehr real wird für uns, dann wird es uns dazu bringen, dass wir etwas bekennen, dass wir etwas glauben, dass wir von etwas nicht nur äußerlich, sondern wirklich innerlich überzeugt sind. Und zwar, er ist der Fels. Was ist ein Fels? Kann ich einen Fels aus meiner Hosentasche rausnehmen? Ich habe es draußen auf dem Parkplatz gefunden, hier ist mein Fels. Kann ich das mit einem richtigen Felsen tun? Was ist ein Fels? Ein Fels ist riesig, es ist ein Berg. Es ist ein Ding, das du nicht heben kannst, das niemand bewegen kann, das fest ist. Und deswegen haben wir auch das Wort felsenfest. Also ein Fels bewegt sich nicht. Alle Menschen haben irgendetwas, worauf sie ihr Leben aufbauen. Vielleicht glauben sie nicht, dass das felsenfest ist, aber sie glauben, dass das beste Fundament ist. Manche glauben es auf, bauen ihr Leben auf ihre eigene Weisheit auf. Und das Interessante, das Komische ist, manche Akademiker sogar meinen, dass das sicherste Fundament, das man haben könnte, ist das Fundament, das man zugibt, sagen sie, dass man von gar nicht sicher sein kann. Dass man alles eigentlich hinterfragen muss und dass es nichts Sicheres gibt auf der Erde. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du auf Felsengrund. Ich dachte, was? Das soll jetzt Stabilität bringen? Das heißt, ich habe keine Ahnung, was richtig ist, was falsch ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich leben soll, was ich tun soll. Ich soll mich einfach ständig von einem Tag zum nächsten Tag mit dem Strom schwimmen oder neu überlegen. Ich weiß nie, was ist oben, was ist unten. Manche Leute sind so akademisch irgendwie komisch, dass sie ihr Leben auf etwas aufbauen, das nicht mal logisch irgendwie Sinn macht. Andere denken an Kraft oder Kaufkraft oder dass sie durch Wissenschaft alles überwinden werden. Oder Politik, Demokratie, vielleicht jetzt nicht die jetzige Politiker, weil niemand glaubt, dass die das richtig tun. Aber viele Leute sagen, die Demokratie wird unsere Probleme lösen. Und wir müssen Demokratie ausbreiten und verbreiten. Und das wird alles, oder UNO, oder was weiß ich. Ich habe nichts gegen Demokratie, aber das darf nicht unser Felsen sein, darf nicht unser Fels sein für unser Leben. Wir dürfen nicht meinen, da wir in einem demokratischen Land leben, ist alles gut. Demokratie kann dazu natürlich auch führen, dass schlimme Dinge passieren. Wie können wir im Jahr 2019 wissen, dass wir einen Felsen haben? Das Wort sagt uns das klar. Und das Wort ruft uns dazu auf, nachzudenken, zu überlegen, zu erkennen, was Gott in der Vergangenheit getan hat und warum wir ihn als unser Fels betrachten sollen für die Zukunft. Und wenn wir das tun durch seine Gnade, dann stehen wir auf Felsengrund. Wenn wir das Wort, die Offenbarung Gottes wahrnehmen, dann sind wir wie der im Psalm 1, der wie ist ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Wie geht's dir innerlich heute? Wir haben alle unterschiedliche Spannungen, unterschiedliche Herausforderungen. Meine Hoffnung, mein Wunsch für mich und für dich und für uns ist, dass wir nicht nur im Jahr 2019, sondern in jedem Jahr zunehmend mehr und mehr lernen, was das bedeutet, in Gott selbst unser Fundament, unsere Stärke, unsere Kraft zu finden, unsere Freude. Und dass wir unser Blick von ihm nicht weggeben, sondern dass wir stark bleiben in ihm. Heute, das Problem ist, genau wie es in der Stelle steht, obwohl unser Schöpfer Gott ständig seine Treue beweist, du und ich, wir alle in diesem Raum, alle Menschen gemeinsam, haben eine Schwäche, ein Problem. Wir neigen dazu, ihn zu verwerfen, zu verachten und zu vergessen. Das kann absichtlich sein, aber pass auf, das kann auch unabsichtlich sein. Wir müssen sehr aufpassen, auch in unserer Gemeindezeit, wo wir jetzt sind, wo wir den Geist Gottes inwohnend haben, ist es möglich, dass wir ihn vernachlässigen, dass wir den Heiligen Geist betrüben, damit er nicht mal wirken kann, wie er wirken will. Wir stehen in Gefahr, aber Gottes Wort und Gottes Kraft ist stark und Gott wird und kann in uns wirken. Es ist wirklich sehr wichtig für uns, dass wir als Erwachsene auch wirklich lernen, was das bedeutet, dem Herrn zu lieben und ihn zu kennen und nachzufolgen. Dass wir so dort, wo wir gepflanzt sind, wachsen und gedeihen. Dass wir den Herrn nicht verwerfen, verachten oder vergessen. Unser Leitvers noch einmal. Er ist der Fels. Er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das können wir lesen und wir können das behaupten, aber die Frage ist, wenn wir das lesen und behaupten, was tut sich in unserem Herzen? Was bewegt sich in unserem Herzen? Ist in unserem Herzen eine tote Stille da? So einfach eine, ja, stimmt, steht da, das, so steht das. Oder gibt es in unserem Herzen, wenn wir darüber nachdenken, und ich verlange jetzt nicht, dass ihr jetzt einfach irgendwelche Gefühle habt, aber was ich meine ist, wenn du dich damit auseinandersetzt und du denkst darüber nach, ist in deinem Herzen etwas lebendig vorhanden, wo es in deinem Herzen, dein Herz dir sagt, ja, ja, das ist es. So ist es wirklich. Und das ist so, auch wenn es dir schlecht geht. Und interessanterweise, wo wir oft in Gefahr sind, das ist in deinem Herzen, auch wenn es dir gut geht. Er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Unser Fazit heute, oder das, was wir einfach, wenn wir das jetzt zusammen in einen Satz sagen würden, was die Predigt heute beinhaltet, möchte ich es halt so formulieren. Da Gott ist, wer er ist, sollen wir ihm in guten Zeiten als auch in schlechten Zeiten Anerkennung, Ehre und Treue erweisen. Ich weiß nicht, was 2019 mit sich bringen wird. Ich weiß, was auf meinem Kalender steht. Ich weiß, was wir geplant haben, aber wie alle vorigen Jahre in der Vergangenheit, ganz genau, 1:1, das, was ich geplant habe, was wir geplant haben, findet nie 1:1 so statt. Und da kommen viele, viele andere Termine, viele, viele andere Sachen dazu, die ich in keiner Weise am Anfang des Jahres erahnt habe. Bin ich der Einzige, der so ist, oder habt ihr das auch erlebt? Habt ihr das auch erlebt? Wer hier hat das auch erlebt? Okay? Okay, ich bin nicht der Einzige. So, das heißt, weder ihr noch ich, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber wir dürfen wissen, wer unser Fels ist. Letzte Woche haben wir gesagt, wofür leben wir? Wir leben für eine andere Zeit, für einen anderen Ort. Wir leben für die Ewigkeit. Das ist eine leicht vorübergehende Bedrängnis, das wir hier auf Erden erleben. Aber das, was auf uns zukommt, ist eine Herrlichkeit, die weit darüber hinaus ist, wirklich viel, viel größer ist. Und heute wollen wir genau daran denken, wie gehen wir dann Tag für Tag durch dieses Leben. Wir gehen durch dieses Leben mit diesem Fokus. Er ist mein Fels. Gott ist mein Fels. Er ist wirklich meine einzige Hoffnung. Ich hoffe, dass wir auch verstehen, dass wir in Gefahr sind. Gott spricht sein Volk in diesem Lied an, indem er mit einer Art Erzählung anfängt und sagt, was er schon getan hat. Er ist der Fels, und diese Aussage befindet sich in diesem ersten Teil des Liedes, und er erzählt uns, dass er als Schöpfergott, der Schöpfergott der Bibel, ist das einzige felsenfeste Lebensfundament, das es gibt. Das ist einfach so. Gott ist Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Es gibt nicht 20 Götter und du suchst dir einen Gott aus. Es gibt nur einen wahren Gott. Und Jesus Christus ist der einzig wahre Gott. Der ist der einzige, den es gibt. Es gibt keinen anderen Gott. Die Dreieinigkeit ist ein Geheimnis, aber es ist eine klare Lehre der Schrift. Es gibt nicht der Gott der Bibel und der Gott vom Koran und Buddha und was weiß ich, die ganze Hindu-Götter und dann auch noch dazu die griechische Götter. Nein, nein, es gibt nur einen Gott, den Schöpfergott. Und er offenbart sich in der Bibel. Und er sagt in diesem Vers, wer er ist. Seinen Charakter gibt er hier ganz klar. Und bevor wir da weitergehen, was ist sein Charakter? Er ist ein Fels, also unbeweglich. Er ist felsenfest, er ist vertrauenswürdig, er ist stark. Sein Tun ist vollkommen, er macht nie Fehler. Und das können wir mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, selbst wenn wir Schwierigkeiten erleben. Gott hat keinen Fehler gemacht. Gott ist immer darauf ausgerichtet, etwas Gutes in unserem Leben zu tun. Alle Wege, die er geht, die er für uns hat, sind gerecht. Sind keine ungerechte Wege, keine ungerechte Richtungen, die er uns führt. So, wenn wir dazu versucht sind, irgendwas Ungerechtes zu tun, dann wissen wir, das kommt nicht von Gott. Das ist nicht Gottes Plan für mich. Das ist nicht sein Weg. Alle seine Wege sind gerecht. Die Wege, die er geht, die Wege, die er mich, worin er mich führen will. Er ist treu und ohne falsch. Preis dem Herrn dafür. Das können wir für unsere Politiker, glaube ich, meistens nicht sagen. Ich will jetzt die nicht verleumden. Ich glaube schon, dass die aufrichtig sind sehr oft. Aber viel ist Politik, oder? Warum sagt man das jetzt nicht und erst mal später? Naja, weil wir wirken uns dorthin, wir verdrehen Dinge, wir geben so einen Spin drauf, damit wir die Ziele erreichen, die wir glauben, wir erreichen müssen. Sind die Medien vertrauenswürdig, die Nachrichtenagenturen, die Zeitschriften? Kannst du ein Heute aus der Dings rausnehmen und im Straßenbahn sitzen und 1:1 alles, was du in Heute-Zeitschrift liest, wissen, das ist richtig. Das ist genau das gesamte Bild. Genau so ist es. Fernsehprogramm. Fernsehprogramm kannst du, darauf kannst du dich verlassen, grundsätzlich. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Wir müssen aufpassen, dass wir unser Vertrauen nicht in menschliche Sachen setzen und schon gar nicht in menschliche Medien. Nur Gott ist treu und ohne falsch. Das Wort Gottes ist vollkommen. Setz dich damit auseinander. Da wirst du Gott kennenlernen. Du wirst auch verstehen, was in dieser Welt los ist. Er ist gerecht. Er ist aufrichtig. In eine richtige Art und Weise. So ist unser Gott. Wir könnten jetzt den Rest unserer Zeit nur mit diesen Eigenschaften verbringen. Aber eigentlich haben wir das in den vergangenen Wochen und Monaten getan in der Gemeinde. Wir haben das getan, als wir dieses Buch gelesen haben, Gott erkennen, und uns damit auseinandergesetzt haben, die Eigenschaften Gottes, wie gut, wie mächtig er ist, Wir haben das auch getan und wir tun das immer noch, indem wir uns mit dieser dem Buch, das dreht sich um Gottseligkeit, Streben nach Gottseligkeit. Das ist, wer Gott ist, alle diese Eigenschaften, die er in uns bewirken möchte. Setz dich weiterhin damit auseinander und verstehe, Gott ist zuverlässig. Er ist ein Fels, der einzige, den es gibt. Jetzt schauen wir weiter dann in Kapitel 32, weil er sagt nicht nur, dass sein Charakter vollkommen ist, er sagt, seine Fürsorge ist großzügig. Was hat er für sein Volk getan? Vers 9 bis 10. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Er hat ihn in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Er hat ihn auserwählt. Der hat nichts getan, um das zu verdienen. Gott ist einer, der einfach in seiner Gnade Jakob auserwählt hat. Er suchte sein Volk aus. Geht von ihm aus, diese Güte, diese Gnade. Vers 11 bis 13. Wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt, der Herr allein leitet ihn. Und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn über die Höhen und der Erde fahren. Und er aß vom Ertrag der Felder. Er ließ ihn Honig aus dem Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein. Butter von den Kühen und Milch von den Schafen, samt dem Fett der Lämmer und Widder von den Söhnen Barschans und Böcke, samt den allerbesten Weizen. Und du trankst Traubenblut feurigen Wein. Er hat nicht nur sein Volk ausgesucht, er leitet sein Volk. Er ist sehr fürsorglich für sein Volk und er segnet sein Volk. Alles, was sie brauchen, hat sein Volk bekommen. Das ist seine Fürsorge. Und wenn wir darüber nachdenken, zur Zeit, wo Mose dann eben diesen Lied schreibt, was hat Israel alles erlebt in der Wüste? In der Wüste. Vorigen Pfeil in der Nacht, Anwesenheit Gottes, ständig da, jeden Abend, eine feurige Säule da. Tagsüber hat diese feurige Säule sich umgewandelt und war dann eine Wolkensäule, ohne Feuer. Anwesenheit Gottes, jeden Tag. Und dann hat diese Säule sie geführt. Was gab es jeden Tag in der Früh? Manna zum Essen, ein Wunder. Was gab es auch jedes Mal, dass es Wassermangel gegeben hat? Ein Wunder, um das Wasser sogar aus einem Stein gekommen ist oder dass unbrauchbares Wasser geheilt wurde sozusagen, damit man es trinken konnte. Gott sorgte auch für sein Volk, dass sie nicht von den Feinden zerstört wird. Immer wieder hat Gott sein Volk behütet. 5. Mose 29, Vers 5 sagt uns sogar Folgendes, was für uns schwer zu begreifen ist. Das war ein Wunder. 5. Mose 29, Vers 5. Gott sagt, ich habe euch 40 Jahre lang in der Wüste geführt. Eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Trägst du Schuhe, die 40 Jahre alt sind? Manche von euch sagen, ich bin nicht mal 40 Jahre alt. Also, ich schon. Ich hätte meine Schuhe kaufen müssen, als ich 6 Jahre alt war. Dann hätte ich sie 40 Jahre schon. Die würden mir nicht passen, glaube ich. Aber denkt darüber nach, Gott hat sein Volk sogar vor solche Dinge. Wo sollen sie jetzt neue Schuhe herkriegen? In der Wüste. Er hat sein Volk wunderbar bewahrt und geleitet und wirklich gesegnet. Man würde denken, dass solch ein Volk ihren Gott nur ständig treu bleiben würde, oder? Wenn man daran denkt, was in Ägypten passiert ist, wie sie daraus befreit worden sind. Man würde meinen, die haben genug. Sie würden dem Herrn nie verleugnen. Sie würden nie von dem Herrn weggehen. Er hat so viel Großes getan. Aber leider ist dieses Lied eine Warnung. Gott wusste, was auf sie zukommen wird. Gott hat Mose damit beauftragt, das Volk zu warnen. Der Schöpfer Gott der Bibel warnt vor der zukünftigen Untreue des Volkes. Gott wusste ganz genau, was in der Zukunft kommen wird. Und daher hat er gesagt, pass auf. Und wir müssen auch aufpassen. Es gibt zwei besondere Zustände im Leben, wo wir aufpassen müssen. Erstens, wenn es uns gut geht. Wir haben da gelesen, wie viel Gott gegeben hat. Es steht da, dass sie haben gegessen, sie haben getrunken. Und dann Vers 15 in 1. Mose 5 sagt uns, da wurde Jeschurun, und Jeschurun ist wieder ein Name für Israel. Okay, da wurde Israel fett und schlug aus. Du bist fett und dick und feist geworden. Das Wort feist bedeutet auch fett und dick. So drei Synonyme. Ich glaube, Gott will hier etwas sagen. So viel Segen habt ihr erlebt und ihr habt das alles eingenommen. Alles eingenommen. Aber was ist dann daraus entstanden? Lob, Preis, Dankbarkeit, Hingabe, Treue. Das ist eine Gefahr. Was ist daraus geworden? Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat. Und er verachtete den Fels seines Heils. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter, durch Gräuel erzürnten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht fürchteten. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Und das sind unsere drei Worte, wo unsere Gefahr ist, dass wir Gott verwerfen könnten, verachten könnten, vergessen könnten, obwohl er uns so viel Segen schenkt. Und heute, wir schauen als die Gemeinde Jesu zurück und schauen auf das Kreuz zurück, schauen auf die Auferstehung zurück, schauen auf Pfingsten zurück, schauen auf alles, was Gott uns gegeben hat. Und trotzdem, unser Fleisch in uns ist dazu fähig, unseren Heiland zu verwerfen, verachten und vergessen. Jetzt, das heißt einfach, dass wir in der Lage sind, im Fleisch zu wandeln, statt im Geist. Und deswegen gibt es diese Aufrufe im Neuen Testament. Lebe, wie du wirklich bist. Lebe im Heiligen Geist. Deswegen ist Galaterbrief so extrem wichtig, dass wir verstehen, was das bedeutet, nicht gesetzlich zu leben, sondern im Geist und in seiner Kraft zu leben. So, wenn es uns gut geht, dann müssen wir aufpassen. Jede Generation muss für sich selbst die Wahrheit über Gott erkennen. Wir haben Jugendliche, junge Leute hier. Du kannst die Geschichten deiner Eltern hören, wie Gott treu war, wie Gott gewirkt hat. Und das sollst du hören. Aber was ihr auch braucht, ist eure eigene Erfahrung mit dem Herrn. Dass ihr selbst dem Herrn sucht, dass ihr selbst seine Kraft erlebt in eurem Leben. Gott hat keine Enkelkinder. Und wir haben leider in vergangenem Jahr gehört, dass in einer Schwestergemeinde es Jugendliche gab, die von der Gemeinde weggegangen sind. Und die haben als Begründung dafür genannt, das hat mir niemals was gebracht. Wie entsteht sowas? Das entsteht, indem man extrem viel Kopfwissen hat. Extrem viel Kopfwissen hier oben. Man hört alles, man macht mit allem mit, aber man nimmt nie Zeit, um einen Schritt rückwärts zu gehen sozusagen und das alles persönlich anzuschauen und die Frage zu stellen, wie ist das für mich persönlich? Und Gott darum zu bitten, dass er sich mir persönlich offenbart. Gott, ich will dich kennen. Ich will dich sehen. Ich will deine Kraft und Gnade in meinem Leben erfahren. Und nicht loszulassen, bis man das erlebt hat. Zu suchen für die Gnade und Kraft Gottes im Leben. Und man kann nur dazu auffordern und ermutigen, aber man kann das nicht erzwingen. Ich sage meine Jungs, ich kann euch dorthin führen, ich kann euch das, was in der Bibel steht, sagen und lehren, aber ich kann es für euch nicht persönlich machen. Das müsst ihr machen. Es muss für euch persönlich werden. Da müsst ihr euch damit auseinandersetzen. Und das gilt für uns alle. Gott hat keine Enkelkinder. Und liebe Geschwister, die wir älter sind, die nächste Generation ist nicht eine Nebensache. Alles, was wir als ältere Generation tun, hat Einfluss auf die nächste Generation. Die schauen auf uns. Und sie stellen sich die Frage, wie wirkt die Gnade Gottes in einem Leben? Und dann, wo sehen sie das? Sie lesen das in der Schrift, aber wo schauen sie das an? Uns! Die schauen uns an! Aha, das ist ein Christ, der sagt, dass er die Gnade Gottes hat, der sagt, dass er Jesus nachfolgt. So, wie schaut das denn eigentlich aus? Und was sehen sie dann in uns? Und daher ist für uns es so wichtig, ob wir jung oder alt sind, dass wir eine lebendige Verbindung mit Gott haben, dass er unser Fels ist. Weil in guten Zeiten sind wir genau so in Gefahr, dass wir ihn vergessen. Weil wir meinen, irgendwie, das haben wir geschafft. Wer hat Israel aber gesegnet? Das war eigentlich Gott von Anfang an. Der Heilige Geist in uns will, dass wir im Geist leben und das kann man dann auch nicht verbergen. Zweitens, wenn es uns schlecht geht. Das wissen wir alle, oder? Vielleicht denken wir viel zu oft darüber nach und meinen, ach, mir geht's jetzt gut so, ich bin nicht in Gefahr. Aber pass auf, da kann man eigentlich öfter falsche Prioritäten verfolgen, wenn es uns gut geht. Wenn es uns schlecht geht, sind wir oft eher dann gedacht, oh, ich brauche dich jetzt wirklich, Gott. Aber vorsichtig, ich lies mal im Alten Testament im Buch Richter, als es das Volk schlecht gegangen ist, weil sie Gott verlassen haben, dann haben sie noch mehr Götzen angebetet. Und das hat ungefähr so funktioniert. Baal war ein Gott der Fruchtbarkeit. Und da war ein Israelit und der hat dann irgendein Kanaanit als Nachbar gehabt. Und da sagt er, mein Feld, ich habe einen ganz schlechten Ernte dieses Jahr. Und der Nachbar, Philister oder Kanaaniter, sagte, ach ja, ich kann dir das erklären, bei mir geht es ganz gut. Ich bete Baal an. Baal ist ein Gott der Fruchtbarkeit und des Wetters und er schenkt Regen und Ertrag. Mir geht's gut. Das Problem ist, du dienst den falschen Gott. Wer ist eigentlich dieser Yahweh? So dann der Israelit sagt, aha, okay, na dann probiere ich es mal mit Baal. Was hat er aber nicht getan? Er hat nicht das Wort Gottes gelesen, wo im Wort Gottes es steht, dass wenn ihr von mir abweicht, dann kriegt ihr keinen Regen. Aha, das könnte Gottes Gericht sein, seine Züchtigung, damit ich zurück zu ihm komme. Nein, nein, ich diene den falschen Gott. Ich muss da umdenken. Gott wird oft in unserem Leben schwierige Zustände zulassen, damit wir zurück zu ihm kommen. Aufpassen, das heißt nicht, dass alles, was wir erleben, seine Züchtigung ist, aber manchmal schon. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir Züchtigung erleben, statt, also jetzt korrektive Züchtigung, dann wissen wir immer ganz genau, warum. Dann wissen wir immer in unserem Herzen, was das ist, das Gott in uns anspricht. Das stehen wir nicht da und denken, keine Ahnung, sondern er will was in uns bewirken. Das ist auch seine Gnade. So, wenn es uns schlecht geht, könnte es sein, dass Gott uns züchtigt. Es könnte aber auch sein, dass er Bedrängnis in unserem Leben zulässt, wie Römer 5 sagt, damit wir in seiner Gnade wachsen und lernen, mehr in seiner Kraft zu leben. Wir haben nichts Falsches getan, aber du wirst die Kraft Gottes nie erleben, wenn du selbst nicht an deinem Limit kommst. Weil solange du und ich sagen können, ich schaffe das, wozu brauchen wir Gott? Aber Gott in seiner Gnade bringt uns immer dort an unsere Grenzen. Und da stehen wir vor einer Entscheidung. Bin ich bereit, Gott zu vertrauen? Und genau wie Philipper Kapitel 4 uns sagt, ich gebe Gott das im Gebet ab. Ich lasse seinen Frieden in meinem Leben hineinströmen. Ich denke, wie der Herr will, dass ich denke. Und dann tue ich, was ich weiß, richtig ist. Und verlasse mich auf seine Kraft und Gnade. Meine Sorgen lege ich bei ihm ab. Und ich verfolge die richtigen biblischen Prioritäten. Wenn es uns schlecht geht, stehen wir auch in Gefahr. Aber passen wir auf, dass durch seine Kraft wir verstehen, dass es wirklich so ist. Wenn wir weise sind, dass es wirklich so ist, dass Gott der einzige Fels ist. Wenn wir weise sind, dann hören wir auf das Wort Gottes. Wir würden an unser Ende denken und wir würden erkennen, dass es wirklich keinen anderen Gott gibt. 5. Mose 32, Vers 29 sagt, und wenn sie weise wären, so würden sie das beherzigen. Sie würden an ihr Ende denken. Sie würden an ihr Ende denken. Dafür brauchst du Zeit. Du musst runterkommen, um zu überlegen, wo führt das alles hin? Was mache ich mit meiner Zeit? Was mache ich mit meiner Kraft, meiner Prioritäten? Einer hat es mal so gesagt. Wenn es dir vorgeworfen würde, dass du ein Christ bist und du müsstest dich dann vor Gericht verantworten, könnte man anhand deines Lebens beweisen, dass du ein Christ bist? Gäbe es genug Lebensmaterial, dass man sagen könnte, ja, der sagt nicht nur, dass der Christ ist, oder sie sagt nicht nur, dass sie Christ ist. So läuft das Leben. Oder wären die Beweisstücke für uns sehr, sehr wenig? Gemeindebesuch ist natürlich ein Stück davon, aber was passiert dann die anderen 6 Tage der Woche? Das sagt viel mehr aus. Wir denken an unser Ende. Am Anfang des Jahres ist es auch wichtig, dass wir unsere Prioritäten, unser Leben überlegen. Dass wir die Frage stellen, wo führt das alles hin? Habe ich die richtigen Prioritäten oder nicht? Und wir würden erkennen, dass es wirklich keinen anderen Gott gibt. Vers 39. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet, lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Später, also wenn man dann weiterliest, dann spricht er von seinem Gericht. Und dann ganz zum Schluss, im Vers 43, sagt er am Ende des Verses, aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Obwohl das Volk eigentlich sein Gericht verdient hat, durch seine Gnade schenkt er Sühnung. Unser Fazit, da Gott ist, wer er ist, sollen wir ihm in guten Zeiten als auch in schlechten Zeiten Anerkennung, Ehre und Treue erweisen. So jetzt die Frage, wer ist dein Fels? Wonach suchst du im Jahr 2019? Willst du einfach so weitermachen wie im 2018? Oder hast du in deinem Herzen einen Wunsch, dass du in diesem neuen Jahr Gott besser kennst? Gott mehr folgst und dienst, dass du in der Gnade wächst, in der Erkenntnis des Herrn Jesus, dass du in ihm stärker bist und ein besseres Zeugnis und Licht und Salz bist für ihn in dieser Welt. Wenn das der Fall ist, dann wirst du auch so ein Vers wie 5. Mose 32,4 als Leitvers wirklich genießen. Du wirst in jeder Situation, ob gut oder schlecht, auf so ein Vers dich stützen können. Gott ist Gott und er ist gut, er ist treu, er ist alles, was ich brauche. Gott ist an sich mehr als genug. Braucht nichts anderes. Und wenn das unsere Lebensperspektive, unser Lebenswunsch ist, unsere Ausrichtung ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg mit unserem Leben. Dann, das wird uns natürlich dazu führen, dass wir das Wort Gottes lieben, dass wir uns darin damit beschäftigen und dass es unser Leben verändert, Tag für Tag. Nehmen wir uns vor, in diesem Jahr ganz besonders darauf zu zielen, Gott zu kennen und zu genießen. Wirklich genießen. Dieses Vers darf nicht bloß ein theoretisches Wissen sein, sondern eine tiefe Überzeugung und Freude für jeder von uns sein, weil so ist unser Gott. Amen. Lasst uns miteinander beten.